Ja, vielleicht vorweg, wir leben ja in einer sehr schwierigen Zeit insgesamt, aber das war auch schon immer in der Welt so, dass es schwierige Orte gab, schwierige Situationen, nur zurzeit ist es auch ziemlich global. Und da freut es uns, wenn wir zum Beispiel Weihnachten oder Advent feiern, und Advent und Weihnachten ist auch mit Familie verbunden, und was ein sehr großes und hohen Wert bei uns hat, das Thema Familie, weil Gott es so geschaffen hat und das ein wunderbares Geschenk ist. Und weil es so wunderbar und so groß ist und so schön ist, wird es auch unheimlich stark angegriffen vom Feind. Und deswegen wird das heute nicht so leichte Kost sein, weil ich da über die Familie sprechen werde und verschiedene Probleme, die es da auch in dem Zusammenhang gibt. Auch als Gemeinde sind wir ja eine Familie. Ja, es wird sehr häufig von Geschwistern, von Brüdern, von Schwestern im Glauben gesprochen. Und deswegen ist das Thema Familie sehr wichtig. Und da wollte ich heute drüber sprechen. Anmerkung vorweg, wenn du hier bist und dich nicht interessiert, was Gott durch sein Wort sagt, dann ist das nicht für dich gemeint. Und meine Meinung ist auch nicht wichtig. Deshalb versucht durch das, was ich sage, immer das rauszuhören, was da steht, und nicht, was ich meine oder was ich sage. Ne, das ist mir auch wichtig. Hört nicht auf meine Meinung, sondern hört auf das, was das Wort Gottes euch dann sagt. Ja. Soweit vorweg. Ich würde gerne nochmal für die Predigt beten, damit wir auch nochmal uns darauf einstellen können. Ich bitte dazu aufzustehen kurz. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir so reich beschenkt sind, auch gerade in dieser Weihnachtszeit, und merken, dass wir eine Familie sind, dass wir Familie haben, dass wir ja vielleicht auch Eltern sind, vielleicht auch Ehemänner, Ehefrauen, aber auf jeden Fall auch Kinder sind, deine Kinder, aber auch, ja, wir haben wahrscheinlich jeder eine Mutter oder einen Vater oder hatten es zumindest, und wir danken dir, dass du Familie geschaffen hast, und wir bitten dich, dass du zu unseren Herzen sprichst, uns ermutigst, uns zeigst, wo wir Dinge besser machen können, wo wir auch so leben können, dass die Familie wirklich für uns auch gewinnbringend auch in dieser Welt sein kann. Amen. Ja, wir können uns setzen. Ja, ich habe vor einigen Wochen oder vielleicht schon Monaten hatte ich mir so Gedanken gemacht und im Gebet bewegt, und dann bin ich auf eine Bedienungsanleitung gestoßen von einem Handrührgerät. Ja, also jeder kennt wahrscheinlich Bedienungsanleitung. Das ist das Erste, was so aus der Packung rausfällt und das Erste, was der Mann wegschmeißt, ne, wenn irgendwas angeliefert wird. Aber in diesen Bedienungsanleitung, da stehen einiges drin, was der Hersteller halt uns zu sagen hat und wie man die Dinge am besten nutzt. Und da habe ich hier beim Handrührgerät zum Beispiel nur ein Beispiel herausgesucht. Und da steht, ein bisschen kleiner Text, aber ich lese vor: Sehr geehrter Kunde, vielen Dank für den Kauf dieses Handrührgeräts, mit dem Sie verschiedene Zutaten im Handumdrehen mixen können. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können. Ja? Und ist einleuchtend. Ja? Der Hersteller weiß am besten, wie das zu funktionieren hat, wie man das nutzt, wozu es gedacht ist. Und genauso ist es mit der Familie. Ja? Die Familie hat Gott geschaffen, und er ist der Hersteller der Familie, ja? Der Erzeuger der Familie. Und er gibt uns wichtige Hinweise und Tipps in seiner Bedienungsanleitung, nämlich der Bibel. Und in 1. Timotheus 3, Vers 16, 17 heißt es: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also wir haben die Bedienungsanleitung für die Familie, und mit der Grundlage wollen wir uns auch dem Thema weiter widmen. Ja, Herstellerangabe. Inbetriebnahme. Wie tut man das in Betrieb nehmen? Manchmal kauft man sich so ein elektrisches Gerät und da gibt es so einen kleinen Zipfel, ja, da zieht man raus und dann geht's los. Ne? Dann wird die Batterie sozusagen, kriegt Kontakt und dann geht's los. Dann ist das in Betrieb genommen. Und Gott hat Familie geschaffen, gleich am Anfang beim ersten Mann und der ersten Frau. Das lesen wir in 1. Mose 1, 26. Da heißt es bis 28: Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und so weiter, ja. Und in Kapitel 2, Vers 24 heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Und somit hat Gott schon bei Adam und Eva die Ehe, die Einheit gegründet. Und er hat sie zu seinem Bild gemacht. Und was hier auch wichtig ist, deshalb ist die Orange da unten, das soll nur als Erinnerungsstütze sein, aber so eine Orange, wenn man die schneidet, dann hat sie zwei Hälften, ja, und man sagt ja, die meine bessere Hälfte, sagen ja manche, ja, und manche meinen das so, manche sagen das ironisch, aber auf jeden Fall, wenn man zwei Hälften hat, dann ist eine Orange nur, wenn man beide zusammentut, ja, beide Hälften ist eine Orange. Und Gott hat die übertragenen Sinne ganze Orange als sein Ebenbild gemacht und deshalb hat er in den Mann und in der Frau seine Eigenschaften mit reingebracht, die sein Bild halt widerspiegeln, ja, und manche Eigenschaften hat der Mann, manche hat der Frau, aber insgesamt hat er sie als in seinem Bild geschaffen. Ja, dann gehen wir ein bisschen weiter. Ach so, hier unten habe ich noch so auch eine Gedächtnisstütze, ne? Das ist eine Schraube und eine Mutter, ja. Und wer eine Verbindung machen will mit zwei Schrauben, wird versagen. Und wer eine Verbindung macht mit zwei Muttern, wird auch versagen bei der Verbindung. Das ist nur noch mal so eine Anmerkung am Rande. Hat auch Gott so geschrieben. Ne? Ein Mann, eine Frau, ein Fleisch. Ja. Ich finde das Thema Familie so wunderbar und so schön auch und so wichtig auch. Und wenn man sich so umschaut, dann sieht man viele Familien, die kaputt sind, viele, die alleinstehend sind und vielleicht dieses Vorrecht mal hatten oder auch gar nicht mal hatten, Familie zu haben. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir das schätzen und auch darauf achten und auch daran arbeiten, dass Familie wirklich gut wird. Ja? Gott hat uns wichtige Hinweise gegeben, dass Familie gut wird, aber wir müssen das auch daran arbeiten, ja, sonst wird das nichts und sonst werden wir leicht in diesen Strudel der Zeit auch kaputt gemacht oder die Familien dann auch zerstört. Ich habe ein paar Eigenschaften hier aufgelistet. Wir gucken gleich in ein paar Texte rein, wo die dann auch beschrieben sind. Ja, vielleicht kann jeder so sich selber, wenn er Frau ist, dann die Frau durchlesen oder Mann durchlesen. Vielleicht seid ihr schon durch, während ich hier gesprochen habe. Den ersten Abschnitt, den ich mit euch lesen wollte, steht in 1. Timotheus 2, Vers 8. Eigentlich wäre es auch gut, wenn man eine Bibel dabei hat. Dann kann man das nämlich lesen, dann lässt man sich das von Gott direkt sagen. Erster Timotheus 2, Vers 8. So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. So ist der erste Abschnitt, habe ich ja beim Beten unten, ja, bei Männern beten. 1. Timotheus 2, Vers 8, habe ich hingeschrieben, ist wichtig, dass wir als Männer insbesondere, natürlich ist wichtig, dass alle beten, aber insbesondere die Männer werden hier angesprochen, dass sie an jedem Ort beten und heilige Hände haben, das heißt saubere Hände, ja, nicht irgendwie mit Sünden verschmutzt oder ähnliche. Hier heißt es aufheben, im Orient betet man so, ja, auch die Moslems beten so, ja, das ist üblich, dass man da so macht, deswegen heißt das hier, in der deutschen Übersetzung müsste vielleicht heißen, indem die Männer heilige Hände falten oder so, ja, aber hier heißt es heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel und da gibt es auch einiges, was wir mitnehmen können, wie man sein soll, ja, ohne Zorn, ohne Zweifel. Dann geht es weiter in Vers 9. Ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung, Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren und auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Da lernen wir verschiedene Sachen für die Frauen auch, ja, ihr Verhalten in der Gemeinde. Sie soll nicht lehren, sich still verhalten. Und was ich aber, wo ich hier in dem Abschnitt darauf noch ein bisschen eingehen wollte, war, dass man nicht durch Äußeres auffallen soll, nicht positiv oder negativ auffallen soll, sondern durch gute Werke. Ja, nicht Äußeres, sondern gute Werke zeigen. Und letztens haben wir auch darüber gesprochen, wie da jemand gekleidet dann in den Gottesdienst kam. Und da wurde mir gesagt, ja, wenn er sich so gut kleidet, dann ist er ja ein Heuchler. Ja, dann warum soll er heucheln und sich gut kleiden, wenn das gar nicht so passend ist? Dann habe ich gesagt, ja, es wäre doch viel schöner, wenn er das Innere so schön macht, dass das zum Äußeren passt, oder? Das ist doch viel besser, als wenn man das Äußere so schlecht macht, wie es Innere ist. Und das ist auch hier so die Sache, die hier steht, in ehrbarem Anstand, heißt es in 1. Timotheus 2, Vers 9. Ehrbarer Anstand, anständig ist klar, ja, wenn zu viel Wind so unter den Rock weht oder hier oben bei den Männern ja bis zum Bauchnabel reinkommt, dann ist es vielleicht zu viel, ja, dann ist es nicht anständig, das ist, denke ich, einleuchtend. Aber es muss auch ehrbar sein und da habe ich vielleicht als Vergleich, das kann man dann ganz gut verstehen, wenn ich jetzt umziehen würde und in der Woche euch einladen würde, jemand von euch, ja, und sagt, kommt mal mit zum Umzug helfen, ja, da würden sich einige melden und kommen dann zum Umzug. Und wenn diejenigen, die dann zum Umzug so gekleidet sind, wie sie zur Hochzeit gehen würden, dann wäre das nicht angemessen, ja? Dann wäre das auch nicht passend. Und genauso umgekehrt, ja? Wenn man zu einer Hochzeit geht und so gekleidet ist, wie man einen Umzug macht, dann ist das nicht passend, dann ist das nicht ehrbar. Und genauso ein Gottesdienst, ja? Man zeigt durch die Kleidung auch das, mit was für einer Einstellung man Dinge macht, ja? Ob es eine Beerdigung ist, ob es eine Hochzeit ist, ob es ein Gottesdienst ist, ob es einem wichtig ist, ja, macht man sich da Gedanken oder kommt man wie jeden Tag. Wir hatten vor kurzem eine Beerdigung und da war auch einer da, einfach Sportschuhe, Jeans, also wirklich, man hat gesehen, der hat sich wirklich morgens keine Gedanken gemacht, ob es wichtig ist oder nicht, da zu erscheinen und das hat einem dann halt wehgetan, dem, der es wirklich wichtig war, dem hat das halt schon ein bisschen wehgetan, dass das nicht so geachtet war, dass das nicht ehrbar war. Ja. Und da wollte ich nur nochmal nebenbei, das ist ein kleiner Exkurs gewesen. Aber es ist wichtig, dass wir durch unsere guten Werke auffallen, ja, und nicht durch Äußeres. Das habe ich hier auch bei den Frauen hingeschrieben, ja, weil die Frauen adressiert waren, aber es gilt natürlich auch für Männer. Ja, dann wollte ich einen weiteren Abschnitt aus Titus gemeinsam betrachten. Das ist ein schöner Abschnitt, weil da alle so nacheinander angesprochen werden. Natürlich gibt es viel mehr, das nur auszugsweise, aber da sagt er in Titus 2 ab Vers 1, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Und hier habe ich geschrieben Herstellerangabe. Ja, gesunde Lehre ist die Lehre vom Herrn, ja, was Gott sagt und das soll gelehrt werden, ja, das gesunde Lehre, ja, also Herstellerangabe, nicht irgendwelche Meinungen oder irgendwas. Du aber redet, was der gesunden Lehre entspricht, nämlich, dass die alten Männer nüchtern sein sollen, nüchtern, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, gesund in der Liebe, gesund in der Geduld. Ja, so viel zu den Männern. Haben wir schon eine Menge Hausaufgaben auf, ja? Also da kann man echt sich damit beschäftigen. Dann heißt es auch, dass sich die alten Frauen, gibt es hier alte Frauen? Bestimmt auch, ja? Gleicherweise so verhalten, wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen. Also nicht schlecht reden, ja? Das Verleumden, das ist eine Gefahr auch. Nicht viel im Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, dass auch wichtig, ja. Also ich weiß nicht, ob das stattfindet. Ich bin keine junge Frau, ich bin keine alte Frau. Aber das ist wichtig, dass wenn du hier sitzt und eine alte Frau bist, sagst, ja, ich bin, sag ich mal, Rentnerin, ja, dann leite ich jungen Frauen an, ist die Frage, ja. Weil hier heißt es, du sollst das ja tun. Und dann, wozu anleiten? Titus 2, 4. Die jungen Frauen einleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben. Dass sie die jüngeren Frauen anleiten, besonnen zu sein. Dass sie die jüngeren Frauen anleiten, keusch zu sein. dass sie die jüngeren Frauen anleiten, häuslich zu sein, dass sie die jüngeren Frauen anleiten, gütig zu sein, dass sie die jüngeren Frauen anleiten, sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Und ich hatte letztens auch mal mit jemandem gesprochen und gefragt, ja, warum kommt das so selten vor, dass ältere Frauen die jüngeren Frauen nicht dazu anleiten, zum Beispiel sich den Männern unterzuordnen? Und dann kam die Antwort von der Frau, ja, es war ein gutes Gespräch, und die Frau meinte, ja, weil die älteren Frauen es wahrscheinlich auch selber nicht machen oder gemacht haben, und dann ist es auch schwer, das rüberzubringen. Aber hier werden wir ermutigt und ermuntert, dass man das tut und dass es auch wichtig ist. Dann habe ich ein paar praktische Warnhinweise, und das erste ist eigentlich selbstverständlich, aber es ist wahrscheinlich das Wichtigste in der Familie, dass die Liebe da ist. Ja, dass die Liebe Gottes in jedem Einzelnen ist, aber auch dadurch, dass es in jedem Einzelnen ist, auch weitergegeben wird an andere. Und da wollte ich nur Römer 13, Vers 8 kurz lesen. Da heißt es, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Ist auch schön, ja? Kann man sich merken, wenn ich nach Hause gehe und mit meinem Bruder oder Schwester oder Mutter oder Vater oder Kindern irgendwas rede, auch unter Geschwistern hier in der Gemeinde, immer mit dem Hintergedanken, ich will meinen Bruder, meine Schwester, mein Familienmitglied lieben und in Liebe begegnen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, oft ist Vergebung nicht da. Ja? Wir hatten von der Frauenstunde gehört, da war das Thema Vergebung auch angesprochen, und das ist auch sehr wichtig. Das ist eines der schönsten und wichtigsten Verse hier von dem, was ich heute bringen wollte. Kann man sich merken, wenn man auch nichts mitnimmt, wenigstens das solltet ihr mitnehmen. Epheser 4, 32 ist ein wunderbarer Vers. Da heißt es, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie euch Gott auch vergeben hat in Christus. Und wenn man das die Einstellung der Familie ist, dann ist das wirklich eine sehr gute Sache. Und das ist so ein ganz wichtiger Punkt auch für Familie, dass wir freundlich, barmherzig sind untereinander und auch einander vergeben und nicht uns Sachen vorhalten. Ich kenne Ehepaare oder Familien, wo die Frau dem Mann irgendwas vorhält, was in der Hochzeit passiert ist, ja, und ich denke, das wird noch am Grab erwähnt werden, und das ist nicht wahre Vergebung, ja, wenn sowas was ist. Wenn wir vergeben, dann müssen wir gemeinsam nach vorne schauen und gütig und barmherzig und freundlich miteinander sein. Dann habe ich noch ein paar andere Punkte aufgeschrieben. Ihr habt das wahrscheinlich schon gelesen. A, B, C, da komme ich jetzt noch weiter drauf ein. Nebenbei erwähnt, emotionale Stolperfallen ist auch immer wichtiger in unserer Zeit, weil wir alle sehr stark bedrängt werden, hier psychisch und informativ, und wir werden total mit Informationen überhäuft, und dann ist es oft so, dass man emotional einfach überlastet ist. Und es gibt Umfragen, ich habe letzte Woche erst im Radio gehört, über 40% der Frauen sind emotional überlastet, ja, und neigen dazu, Angstzustände oder innere Unruhe zu empfinden, und bei Männern ist es auch nicht wenig, was da stattfindet. Deswegen ist das auch immer wichtiger, wollte ich jetzt nicht drauf eingehen, aber da muss man vielleicht drauf achten, und wenn das da ist, dann muss man auch darüber sprechen und das Thema auch behandeln. Wie gesagt, ich gehe jetzt über die ABC dann ein, die praktischen Warnhinweise, Gottes Lebensordnung, und jetzt geht es so ein bisschen ans Eingemachte für uns Männer. Ja? Jetzt werden wir richtig angesprochen, da zu handeln und zu tun und es richtig zu tun. Das ist auch wichtig. Wir lesen gemeinsam Epheser 5, 22. Wer eine Bibel hat, bitte mitlesen. Epheser 5, ab Vers 22. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder eines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Und da war, als ich das gelesen habe, war so viel Aufforderung dran, das richtig zu machen in der Ehe, in der Familie, ja, als Mann. Der Mann, der hat ja richtig, richtig Aufgaben hier bekommen, ja. Also als erstes wird er verglichen oder wird als Maßstab gesetzt die Eigenschaften eines Retters, ja. So wie Christus ein Retter ist, soll auch der Mann sein, ja. Und ich habe es hier in Klammern geschrieben, was heißt das für den Mann? Er wird nicht die Gemeinde, wie Christus die Gemeinde vor Sünde befreien. Ja, deswegen war Jesus unser Retter als Gemeinde. Der Mann hat die Eigenschaft als Retter, indem er Probleme angeht und sich für Lösungen einsetzt. Ja, dann hat er diese Eigenschaften des Retters. Er muss, wenn Probleme da sind, auch zu den Problemen gehen und die lösen wollen. Ja, und sich nicht zurückziehen und sagen, ach, das wird sich schon lösen oder die Frau macht das schon oder irgendwie, keine Ahnung. Nein, als Eigenschaften des Retters wird hier die Zielsetzung und die Charaktereigenschaft des Christus als Vergleich gesehen. Als zweiter Punkt, indem er Entscheidungen trifft, die zum Wohl aller dienen. Wie er sie für sich treffen würde, auch für anderen. Das lesen wir im Vers 29, da heißt es ja, dass denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Und wenn man sich auf die Couch legt und der andere, der macht alles und tut alles und dann lässt man sich noch was bringen zum Trinken, ja. Wenn man das tut, dann muss man sich Gedanken machen, würde ich das Gleiche umgekehrt auch für mich entscheiden, ja. Wenn ich auf der anderen Seite wäre und die Frau würde da liegen, würde ich das genauso entscheiden, ja. Und das wäre dann natürlich nicht so in den meisten Fällen, ja. Ist ja denn, die wechseln sich ab, ja. Mal gucke ich die beste Rezepte, die Frau guckt dann beste Rezepte einen Abend und der Mann guckt einen Abend WM oder was auch immer. Dann ist es vielleicht was anderes, ja. Aber wenn das nur einseitig ist und der Mann nur so entscheidet, wie es ihm passt, dann handelt er entgegen von dem, was hier steht. Dann als dritter Punkt, indem er Entscheidungen trifft, die Familie und die Frau besser machen. Und hier ist die Parallele zu Christus, der die Gemeinde heiligt, reinigt, sie herrlich macht, sie tadellos macht. Ja, das haben wir in Vers 26 bis 27 gelesen. Der Mann muss die Einstellung haben, die Familie, die Frau, die Umstände besser zu machen. Und mit der Einstellung soll er Haupt sein, soll er leiten, ja, vorangehen. Und dann nächster Punkt, indem er die Frau als sein eigenes Fleisch und Gebein schätzt. Das lesen wir in Vers 28, da heißt es, ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Ja? Also, das haben wir ja auch gelesen, dass es Fleisch und Blut ist, das ist das Gleiche. Ja? Also, der Mann und die Frau sind ebenbürtig, gleichwertig, ja? Die sind anders, ja, sind komplett verschieden, aber sind trotzdem gleichwertig und die wurden ja ein Fleisch, die bestehen aus einem Fleisch, sind nicht weniger, aber auch nicht mehr, ja, von der Wertigkeit her, aber haben andere Funktionen. Dann, indem er die Frau liebt wie sich selbst, sie nährt und pflegt, auch geistlich, das haben wir in 29, habe ich schon gelesen, und dann als letzter Punkt nochmal für den Mann zur Erinnerung, warum sollte er das tun, die Frau lieben? Damit, weil er Gott gehorchen soll, ja. Das sagt Gott dreimal in diesem Abschnitt, kurzer Abschnitt. Vers 25 sagt er, ihr Männer liebt eure Frauen. In Vers 28, ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben. Und in Vers 33 heißt es, doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Also es wird dreimal ganz konkret gesagt für den Mann, liebe deine Frau. Ja, und das ist, weil Gott es sagt, muss es so sein. Für die Frauen gibt es nur dreimal, wo die Frauen hier angesprochen werden. Vers 22, 24 und 33, da heißt es, 22, ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter. in Vers 24, wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Und in Vers 33, doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber weise dem Mann Ehrfurcht. Und da wird es auch dreimal wird das erwähnt, aber das wird drei kurzen Sätzen wird die Frau adressiert und sonst der Mann und was für Herausforderungen der Mann hat. Deshalb ist wichtig, dass wir als Männer das auch richtig machen, dass wir die Frauen wirklich lieben wie uns selber und die Familie auch voranbringen. Und der Vers, vielleicht nochmal, ich hatte den Vers 24 noch für die Frauen hingeschrieben, da heißt es, ordnet euch den Männern unter in allem. Ja, ist selbsterklärend. Ja, was in allem heißt, ist, ja, braucht man keine Ausreden oder Umschreibungen oder das ist selbsterklärend. Ja, dann komme ich zum weiteren schwierigen Thema. Ich habe mich gefragt, bevor ich da weitergehe, was ist ein wichtiges Element, was Familie kaputt macht. Ja? Und wir haben viele Sachen, die auf die Familie eintrifft und einschlägt und Familie kaputt macht. Und eins zum Beispiel ist die ständige Beschäftigung, dass jeder für sich irgendwie komplett ausgelastet ist und gar nicht mehr Zeit sich genommen wird für die Familie, fürs Gemeinsame. Das ist nur ein Beispiel. Aber es gibt auch noch einen weiteren Punkt, wo wenig drüber gesprochen wurde bisher, zumindest was ich mitgekriegt habe, und was aber sehr stark Familie kaputt macht. Und man sieht das auch an fast jeder Litfaßsäule in Hannover. Und deswegen wollte ich darauf eingehen. Das ist nämlich das Thema Pornografie. Ja? Und ich hatte erst gedacht, macht das Sinn, das anzusprechen oder nicht? Aber als ich die Zahlen gelesen habe, wie viele Leute damit beschäftigt sind oder konfrontiert sind, ja? Jugendliche, über 90% haben Kontakt mit Pornografie. Ist unglaublich, ja. Vielleicht die Älteren von uns, die sind da bewahrt geblieben eine ganze Zeit lang, vielleicht auch nicht. In vielen Ehen ist das ein Problem. Mit dem Frau und dem Mann klappt das nicht mehr so. Der Mann beschäftigt sich mit Pornografie, zieht sich zurück und dann wird es auch nicht besser, wird es eher schlechter. Und deswegen wollte ich das kurz ansprechen. Erstmal, dass wir das kurz definieren. Definition von Pornografie. Vom griechischen Wort stammt Porne, das heißt Hure. Und das wird in Lukas 15, 30, der verlorene Sohn, beschrieben, dass er sein Geld verprasst hat mit Huren, ja, mit Porne. Und da wird das Wort, das ist dieses Wortstamm vom Griechischen betrachtet. Und ich habe hier drei Punkte aufgeschrieben. Ich habe auch ein gutes Buch gefunden auf Spanisch. Das sind so Ratschläge von Josh McDowell, wer da Spanisch kann und vielleicht sich da tiefer mit beschäftigen möchte, mit generell Fragen, die die Jugendlichen beschäftigen, ist nur ein kleiner Kapitel, heißt Ratschläge für Jugendliche von Josh McDowell und Bob Hostetler. Auf jeden Fall hat er das auch so gegliedert, dass die Pornografie der sexuellen Erregung und Entlastung mit jemandem oder etwas, was außerhalb der Ehe geschieht. Und das ist Sünde. Ja? Das Wort Gottes sagt, 1. Korinther 6, Vers 18. Seid ihr noch da? Ihr seid so leise. Heißt es, flieht der Unzucht, heißt es bei mir hier übersetzt, aber das Wort im Griechischen heißt, flieht der Porneian, ja. Und in 1. Thessalonicher 4, 3 heißt es, meidet die Porneiais, also auch nochmal das gleiche Stammwort, ja, also Gottes Wort gibt uns da ganz klare Ansagen und deswegen ist es auch wichtig, dass wir im Gottesdienst darüber sprechen, dass wenn Gottes Wort sagt, wir sollen dem fliehen, dann ist es auch wichtig, dass das angesprochen wird. Ja? Pornografie widerspricht den Herstellerangaben Gottes und seinen Werten. Wir hatten ja in 1. Mose 2, 24 gelesen. Da 1,1, der hat die PowerPointer. Aber 1,1 heißt es, Mann und Frau werden ein Fleisch sein. Das heißt, diese Ein-Fleisch-Werdung, das ist ja der Geschlechtsverkehr. Ja? Der Geschlechtsverkehr gehört in die Ehe zwischen Mann und Frau. Und zu diesem Geschlechtsverkehr in der Ehe führt ja zur Einheit, zur Vertrautheit, zur Identifizierung mit dem Ehepartner, physisch, geistig und seelisch. Und Pornografie erfüllt das überhaupt nicht und ist genau entgegengesetzt, ja. Als diese Ziele, die Gott damit hat. Pornografie festigt Werte, die Gottes Werte absolut entgegen sind. Es beinhaltet anti- oder gegenchristliche Werte, gegen Vertrauen in der Beziehung, gegen Familie als Rahmen, gegen Treue, gegen wahre Liebe, gegen Ehe und so weiter. Ja? Und was hat das für Folgen? Folgen ist zum Beispiel Sucht, ist auch sehr stark zu sehen. Ich habe auch in der Literatur gefunden, dass es eine sehr, sehr starke Sache ist, wenn man mit Pornografie sich beschäftigt, dann will man immer mehr. Ja? Mehr Bilder, mehr Zeit, aber auch Schlimmeres. Ja? Bis hin mit Dingen, die man hier gar nicht erwähnen möchte. Aber es wird immer mehr. Das ist wie jede Sucht. Man braucht immer mehr. Ja? Und also Folge ist Sucht, Zerstörung eines gesunden Verständnisses von Geschlechtsverkehr. Da wird man an Dinge gewohnt, die sehr unnatürlich und absolut Gottes widersprechend sind. Man hat ungewollte Bilder im Kopf und Erinnerung. Ja? Dann sieht man vielleicht irgendwie die Kassiererin an der Kasse, ja, und auf einmal kommen irgendwelche schlimmen Bilder hoch. Ja? Und das ist auch eine Folge von, wenn man sich damit beschäftigt. Fehlender Respekt vor Frauen als Menschen und nicht als unpersönliche Begierdeobjekte. Dann sieht man Frauen und sieht die gleich ohne Klamotten, statt dass man die Frau als wertvoll erachtet und als Mensch erachtet. Entwicklung von unrealistischen Erwartungen und Vorstellungen. Und das belastet auch die Ehe und Familie. Ja, wenn man Vorstellungen entwickelt, die überhaupt nicht der Realität entspricht. Ja. Das ist wie wenn man eine Schnulze guckt und da kommt der gute Ritter und alles wird gut und so und die Realität sieht anders aus. Wenn man sich nur mit Schnulzen beschäftigt, dann ist man im wahren Leben enttäuscht. Ja. Und genauso ist es mit Pornografie vom Sexuellen her. Man ist dann enttäuscht, wenn man ein komplett falsches Bild davon hat. Dann kommen noch Angst und Schuldgefühle dazu, die das Verständnis von Geschlechtsverkehr ist. Und dann wird Geschlechtsverkehr verteufelt und schlecht gemacht. Ja, alles, was mit Geschlechtsverkehr zu tun hat, ist schlecht, ja, weil ich habe Angst, wenn ich erwischt werde. Und dann kommt das in eine falsche Wahrnehmung auch. Und Gott hat das eigentlich geschenkt, dass es in der Ehe wirklich erbauend sein soll und dient zur Einheit, ja, und was Gutes ist. Aber falsch genutzt ist es so, dass das ein Problem ist und sehr viel kaputt macht. Und das wird ja oft mit dem Feuer verglichen. Ja, wir haben so einen Kamin zu Hause und wenn da im Kamin das Feuer brennt, das ist einfach schön. Da setzt man sich hin, das ist schön warm. Ja, draußen ist kalt, da ist es warm. Das ist was Wunderbares. Aber wenn das Feuer jetzt außerhalb des Kamines wäre und mein Haus abfackeln würde, dann wäre es nicht mehr so toll. Ja? Und genauso ist es mit dem Geschlechtsverkehr. Was Wunderbares, wenn es richtig, wie der Hersteller es gedacht hat, eingesetzt wird. Und ich habe noch als zusätzlicher Punkt, den habe ich hier nicht aufgeschrieben, aber es ist sehr, sehr schlimm, wenn man das macht, weil es eine innere Entfremdung von den Frauen gibt. Ja? Das hat Folgen für die Familie. Wenn zum Beispiel Männer sich damit beschäftigen, dann ziehen sie sich zurück von der Frau und es gibt nicht mehr diese Einheit, diese Gespräche, diese Zusammenhalt in der Ehe. Und das ist auch eine Folge von Pornografie. Ja, was tun, wenn ich hier betroffen bin? Habe ich ein paar Punkte aufgenommen. Also als erstes ist es wichtig, dass wir die Sünde klar bekennen und ihn um Vergebung bitten. Und er, wenn wir das tun, vergibt uns auch. Ja, in 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es ja, wer Sünde vergibt, so ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld und Sünde. Als zweiter Punkt ist es wichtig, dass wir die Beziehung mit Gott wiederherstellen oder überhaupt herstellen. Ja, wenn man nicht gläubig ist, dann wird man auch diese Kraft von Gott nicht bekommen können, weil der Zustand, die Beziehung zu ihm noch gar nicht geklärt ist. Deshalb ist der erste Schritt, siehe Punkt 1, wichtig, dass man erstmal in Beziehung tritt mit Gott und dann diese Beziehung wieder aufleben lässt, wieder herstellt, glaubt und im Glauben lebt, habe ich geschrieben. Ja? Dass man regelmäßig Andacht macht, sich regelmäßig mit Gott in Verbindung setzt, durch Lesen, durch Gebet. Dann der dritte Punkt, das Denken erneuern, Römer 12, 1-2, heißt es, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht dieser Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was das gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. In der Schule gibt es solche Reagenzgläser oder solche Gläser, da ist so ein Gas drin, ja. Und wenn das jetzt, nehmen wir mal an, das ist so ein Rauch, wie kriegt man den Rauch am besten und schnellsten und am saubersten weg? Indem man lüftet zum Beispiel, ja, aber dann vermischt sich das und es dauert. Am besten, man gibt so einen Stoß Wasser rein, dann kommt das Wasser rein und das Gas kommt raus, ja. Und so soll das auch in unserem Kopf sein, ja. Wenn wir Schlechtes drin haben, dann müssen wir das durch Gutem austauschen, durch geistliche Literatur, durch geistliche Musik, durch geistliche Gespräche, durch Predigten, ja, muss das ausgetauscht werden, dieses schlechte Denken. Dann als vierter Tipp oder Hinweis, Bibelverse auswendig lernen, laut aufsagen, wenn Versuchungen kommen. Jeder von uns kennt die Situation, wo Jesus versucht wurde. Was hat Jesus gemacht, als der Teufel ihn versucht hat? Bibelverse genannt, ja. Er hat Bibelverse genannt und deswegen ist es wichtig, dass wir auch Bibelverse auswendig lernen und wenn Versuchungen kommen, das auch laut aussprechen. Dann sollen wir Versuchungen fliehen. Ich habe hier Josef als Beispiel genommen. Der ist ja auch bekannt, die Geschichte von Josef, ja. Als er versucht wurde von der Frau von Potiphar, ist er weggerannt, ja. Ihm war es auch nicht wichtig, dass er jetzt irgendwie die Klamotten da lässt, er Hauptsache weg, ja, fliehen von der Situation. Und wir sollen auch diesen Versuchungen fliehen. Und hier habe ich ein paar Beispiele genannt, was man machen kann. Auf jeden Fall, wenn man irgendwelche Zeitschriften oder solche Bilder hat, dann sollte man die zerstören, löschen. Wenn man TV-Abos hat, die nur für Erwachsene sind zum Beispiel, oder auch nicht nur für Erwachsene, aber ein Fall für Versuchungen ist, dann sollte man das kündigen. Ich habe da noch zusätzlich geschrieben, was auch sehr hilfreich ist, wenn man einen Router zu Hause hat, dass man so sagt, ab 11 Uhr kommt eh nichts mehr Vernünftiges so über unsere elektronischen Geräte, da kann man auch den Router abschalten. Hilft übrigens auch den Kindern, davor bewahrt zu bleiben, dann nachts irgendwas noch zu machen. Also auch nochmal so ein Hinweis. Dann nicht an Orte gehen, wo ich versucht werde. Früher war es immer bei den Tankstellen, ja. Ich weiß nicht, ob das noch heute noch so ist, aber dann gab es so eine Zeitungsabteilung und da sind manche früher hingegangen. Das soll man dann meiden, da vorbeizugehen, kann man auch anders irgendwie zum Bezahlen gehen. Dann schlechte Freundschaften durch gute Freundschaften austauschen, sich nicht einsam zurückziehen und Gelegenheiten meiden, die Versuchungen begünstigen. Also Versuchungen fliehen ist der fünfte Punkt. Sechste Punkt, luststeigernde Gelegenheiten bekämpfen, sich nicht einsam verkriechen, Sport machen, Selbstdisziplin üben, sich gesund ernähren, die Kraft sinnvoll und gewinnbringend einsetzen und auf jeden Fall rauskommen. Ja, wenn man sich immer so zurückzieht und für sich ist, gerade wenn man alleinstehend ist und in irgendeiner Wohnung lebt und nur für sich lebt, dann ist es extrem schwierig, da irgendwie von wegzukommen. Deswegen sinnvoll beschäftigen, ja, man hat so viele Möglichkeiten, auch Gutes zu tun, diese Zeit und die Kraft auch nutzen, Gutes zu tun und rauszukommen. Dann gesunde Kontakte pflegen, im öffentlichen Bereich mit anderen, Jugendstunde, Gebetsstunde, auch mal ins Gespräch zu kommen mit Frauen, mit Männern, je nachdem. Aber gesunde Kontakte pflegen, um auch die anderen als Menschen wahrzunehmen, ja, und nicht nur als Objekte und als in den Gedanken verworrenen Dingen. Dann Rechenschaft bei Vertrauenspersonen ablegen, wenn man ein Problem hat. Hilft es auch, wenn man sich eine geistliche Person sucht und mit der Person spricht und auch Rechenschaft ablegt und sagt, ich habe da ein Problem, bete bitte für mich. Und dass man gemeinsam dann daran arbeitet und auch sagt, Mensch, diese Woche hat es nicht geklappt, aber ich arbeite dran. Und dann kommen wir auch zum letzten Punkt da. Ich arbeite dran, ich bin zwar gefallen, aber ich habe meine Sünden bekannt und ich will wieder weitermachen im Glauben. Ich will in der Heiligung leben. Ja. Und wenn man dann Hilfe hat, dann wird das Ganze einfacher. Ja, als letztes habe ich noch etwas für in Bezug auf die Kinder gebracht, was auch ganz wichtig ist. Kinder brauchen Unterweisung, habe ich geschrieben. Es ist heutzutage gar nicht mehr so selbstverständlich, dass man so sieht. Man sieht Situationen, wo Kinder dann irgendwie vor das Parlament gebracht wird und dann dem Parlament sagt, was sie noch nie wussten, ja, dass das Klima schlecht ist und die Kinder wissen es besser, werden Grundschüler irgendwie zum Rathaus gebracht, dass sie demonstrieren für Dinge, die denen eigentlich viel zu groß ist, aber die Kinder brauchen Unterweisung. Die wissen nicht alles und auf jeden Fall nicht alles besser. Ja? 5. Mose 11. Vers 18. So nehmt euch nun diese meine Worte zu Herzen und in eure Seelen und bindet sie zum Zeichen auf eure Hand und sie sollen zum Erinnerungszeichen über eure Augen sein und ihr sollt sie euren Kindern lehren, indem ihr davon redet, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst und so weiter. Ja? Also wir sollen die Kinder unterweisen, jede Gelegenheit nutzen, auch den Kindern was beizubringen, was voranzubringen, sie stärken, sie ermutigen im Glauben. Und das ist auch ganz wichtig in der Familie, dass man sich die Zeit nimmt, auch geistliche Themen mit Kindern durchzusprechen. Kinder müssen gehorsam lernen. Kolosser 3, 20 heißt, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern, das ist ein ganz bekannter Vers. Dann brauchen Kinder auch Begleitung. Ich habe es hier Jüngerschaft geschrieben und Matthäus 28, 19 ist ja bekannt, ja, geht nun hin und mache zu Jüngern alle Völker und so weiter. Kinder sind auch Menschen, ja, und deswegen ist es auch wichtig, dass wir unsere Kinder begleiten, auch geistlich, und sie in, gerade wenn sie dann so ein bisschen älter sind, ja, Teenie-Alter oder darüber hinaus, dann auch in die Jüngerschaft übergehen, ja. Das Gehorsam lernen, das muss man relativ früh, hat mir von Wolfgang gehört, vor 3 Wochen hat er auch was von Familie gesprochen, ja, und in dem frühen Stadium müssen Kinder gehorsam lernen, weil das für die am besten ist, und später müssen die begleitet werden, ja, da müssen sie ihre eigenen Entscheidungen treffen und ihre eigenen Urteile treffen über Dinge, was wahr ist, was nicht wahr ist, was hilfreich ist, was nicht, und wir als Eltern oder als ältere Geschwister dürfen sie begleiten und ihnen auch helfen, da voranzukommen. Und ja, für die Kinder, die sollen ihre Eltern ehren. Also Kinder sind keine Kumpels auf gleicher Ebene, sondern Kinder sind Kinder. Wir dürfen uns um Kinder kümmern, wir dürfen sie liebevoll behandeln, wir müssen sie liebevoll behandeln, wir müssen für sie sorgen, das ist unsere Verantwortung. Aber Kinder sind keine Erwachsenen. Ne? Also hat auch jemand mal gesagt, es gibt dieses Zitat, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Ne? Und das muss man halt auch wissen und auch dementsprechend ihnen auch helfen und nicht überfordern und meinen, dass Kinder alles entscheiden können und alles besser wissen. Und zusammenfassend habe ich noch den Vers unten geschrieben. Und das ist, denke ich, was unser Leben auch prägen sollte. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, wir sollen alles zur Ehre Gottes machen. Amen. Ich stehe noch mal kurz auf zum Gebet. Ich bete noch mal zum Abschluss. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns so wunderbar beschenkt hast mit deiner Idee von Ehe, von Familie, und danken dir, dass wir auch sehen dürfen, dass du es gut mit uns meinst und dass du uns liebst und auch liebevoll deine Hinweise gibst und du als Schöpfer von allem und auch von der Familie und von der Ehe weißt, wie es am besten ist. Und wir bitten dich, dass du uns auch hilfst, auch in dieser Weihnachtszeit die Familie voranzubringen, auch geistlich voranzubringen, dass wir selber wachsen, dass wir selber das ausräumen, was nicht in Ordnung ist, und dass wir unsere Familien auch als Zeugnis stärken und untereinander auch zusammenwachsen und in deinem Willen auch leben können. Amen. Amen.